verwirrt. Die Märchensammlung und mehr. Japanische Märchen. Yuki Onna. Übersetzt: Die Schneefrau. Es war einmal zwei Holzhauer. Der eine hieß Nishikaze. Dieser war ein älterer Mann, während der andere Teramichi hieß und noch ein Jüngling war. Beide wohnten im gleichen Dorfe und gingen jeden Tag zusammen in den Wald, um Holz zu schlagen. Um in den Wald zu gelangen, mussten sie einen großen Fluss passieren, über den eine Fähre eingerichtet war. Als sie eines Tages spät mit ihrer Arbeit fertig waren, wurden sie von einem furchtbaren Schneesturm überrascht. Sie eilten zur Fähre, mussten aber zu ihrem großen Schrecken sehen, dass der Fährmann soeben übergesetzt war und sich auf der anderen Seite des reißenden Flusses befand, von der er des rasenden Sturmes weg vorläufig nicht zurück konnte. Da die beiden im Freien das Ende des Sturmes nicht abwarten konnten, beschlossen sie, in das nahe bei befindliche Haus des Fährmanns zu gehen und dort dessen Rückkehr abzuwarten. Gesagt, getan. Im Haus angekommen, warfen sie sich zur Erde, nachdem sie Tür und Fenster wohl verwahrt hatten, und lauschten dem Tosen des Sturmes. Der Ältere, ermüdete von dessen Tageslast und der Arbeit, war bald in Schlaf verfallen, aber der Jüngere konnte kein Auge schließen, denn das Heulen, Brausen, Rauschen und Krachen war unheimlich und das Häuschen erzitterte in allen Fugen. Plötzlich gab es einen fürchterlichen Schlag, als wollte der Sturm das Haus zertrümmern. Die Tür sprang auf und ein eisiger Wind mit einer riesigen Schneewolke drang herein. Entsetzt starrte Teramichi auf die Wolke, denn diese bewegte sich auf und ab und nahm endlich menschliche Gestalt an. Die Gestalt einer Frau in weißem Gewand und wandte sich zu der Stelle, wo Nishikaze schlief. Dort beugte sie sich zu dem Schläfer nieder. Ihrem Mund entströmte ein weißer Nebel, der sich auf das Gesicht des Mannes ausbreitete. Dann richtete sie sich auf und kam auf Teramichi zu, der unfähig ein Glied zu rühren, die Augen angstvoll weit geöffnet hielt. Dicht vor ihm angekommen, neigte sie sich nah auf sein Gesicht und sah ihn ein Weilchen ruhig an. Dann sprach sie leise, ihre Stimme war wie ein Hauch und ihr Gesicht nahm freundliche Züge an. Deine Kameraden hab ich getötet, wie alles, das in meinem Bereich kommt. Auch du sollst sein Los teilen, doch bist du noch kein Mann und hast noch nicht gelebt, drum sei verschont. Doch diese Schonung wird dir nur so lange Zeit, als du schweigen kannst. Kommt auch nur ein Wort von dem über deine Lippen, was du hier erlebst. Sei es zu wem es wolle, nicht Vater, nicht Mutter, nicht Weib, noch Kind. Niemand, hörst du, niemand darf erfahren, was hier geschah. So treffe ich dich, wo es auch sei. Denk daran. Nach diesen Worten schwebte sie langsam empor und verschwand durch die Tür. Jetzt wich der Bann von dem jungen Manne. Er sprang auf, eilte zur Tür und verschloss sie fest. Dann wandte er sich zu seinem Kameraden und rief ihn an. Doch dieser rührte sich nicht. Er war steif und starr. Er war tot. Sein Gesicht verklärte ein glückliches Lächeln. Endlich ließ der Sturm nach und der Morgen brach an. Und der Fährmann, der nun zurückkehrte, fand beide Männer in seinem Häuschen und hielt sie für tot, für erfroren. Doch als er sie aufhob, tat Teramichi einen tiefen Seufzer, schlug die Augen auf und kam bald wieder zu sich, während Nishikaze tot blieb und begraben wurde. Der junge Mann aber ging wieder in seinem Berufe nach und wanderte tagtäglich in den Walde, erzählte niemandem sein Abenteuer, das er mit der Schneefrau, denn einer solche war es, wie ihm zur Gewissheit wurde, hatte. So gingen zwei Jahre dahin. Als er eines Abends nach verbrachtem Tagewerk wieder heimwärts wanderte, begegnete ihm ein junges, hübsches Mädchen, das ihm so gefiel, dass er sich in einem Gespräch einließ. Das Mädchen erzählte ihm, dass es weise sei und zu entfernt wohnenden Verwandten wandern wolle, wo es hoffe, aufgenommen zu werden. Als das Paar nahe dem Dorfe war, in dem Teramichi wohnte, sprach dieser zu dem Mädchen: »Es ist jetzt Abend und kalt und die Wege sind unsicher. Komm mit in meine armselige Hütte und nimm teil an dem bescheidenen Mahle, das meine Mutter bereithält. Ruhe dich dann aus und so du willst, kannst du morgen früh deine Wanderung fortsetzen.« Das Mädchen, das sich Yuki nannte, nahm dies Anerbieten an und begleitete den jungen Mann in sein Haus, wo die Mutter ihm eine freundliche Aufnahme bereitete. Als es sich ausgeruht hatte und am anderen Morgen sich wieder auf den Weg machen wollte, bat die Mutter, es möge doch noch einige Tage bleiben und wenn es niemand in der Welt habe, er es erwarte, so möge es bleiben, solange es wolle, und ihr etwas zur Hand gehen, da sie selbst schon alt sei und sich schon längst eine Stütze im Hause gewünscht habe. Da auch Teramici, der zu dem Mädchen in heißer Liebe entbrannt war, sich den Bitten seiner Mutter anschloss, so schlug es ein und blieb im Hause. Wie es nun geht, wenn ein Mann ein Mädchen mit reiner Liebe zugetan, dass das Mädchen schließlich auch Liebe empfindet, so war es auch hier, und es dauerte nicht lange Zeit, so hatten sich beide ihre Liebe erklärt, und Teramici und Yuki wurden ein Paar. Yuki war stets eine brave Frau und verehrte ihre Schwiegermutter in kindlicher Liebe, bis diese starb. Dann widmete sie sich nur ihrem Manne und ihren Kindern, von denen sie im Laufe der Jahre ihrem Gatten 10 geschenkt hatte. Die Kinder blühten und gediehen und wuchsen heran. Keine Krankheit, kein Unglück störte den Frieden und das Glück dieser Ehe, die jedermann als die beste im ganzen Lande pries. Als ganz besonderes Wunder aber wurde erwähnt, dass Yuki immer jung aussah, immer blühend und in voller Kraft war und man keinerlei Spuren des Alters bei ihr wahrnehmen konnte. So vergingen die Jahre, als eines Abends im Winter, als das Paar im trauerlichen Zwiegespräch beisammen saß, wieder einmal ein furchtbarer Schneesturm losbrach. Der Mann erschauerte, indem er seines Erlebnisses in der Hütte des Fährmannes gedachte, und sinn betrachtete er seine Frau, die ihm schöner als je erschien, und plötzlich glaubte er, in ihrem Gesicht eine Ähnlichkeit mit der Schneefrau zu entdecken, die ihm damals vor vielen Jahren das Leben schenkte. Diese Ähnlichkeit trat ihm deutlicher hervor, sodass er den Ausruf nicht zurückhalten konnte. »Nein, du bist schöner!« Yuki wurde aufmerksam und fragte, was diese Worte bedeuten sollten. Ohne zu zögern, halb im Traum, erzählte er nun sein Abenteuer, das er mit der Schneefrau hatte, und schloss seine Erzählung mit den Worten, »Sie war schön, aber geisterhaft schön. Du aber bist menschlich, natürlich schön.« Da erhob sich Yuki, und erschreckt sah der Mann, wie sie größer und größer wurde, wie ihr Gesicht sich verklärte, die Kleidung sich in lichtes Weiß verwandelte und sie endlich so vor ihm stand wie damals die Schneefrau. Er stürzte zu Boden, streckte die Arme aus und rief, »Ja, du bist es, doch, verzeih, verzeih!« Sie aber schüttelte das Haupt und herrschte ihn an. »Ja, ich bin es. Konntest du den Mund nicht halten, nachdem du so lange geschwiegen hast? Ich könnte dich jetzt töten. Ein Hauch aus meinem Munde würde deine Glieder erstarren lassen. Das wäre die gerechte Strafe, dass du nicht nur dein, sondern auch mein Glück zerstört hast. Denn sieh«, hier nahm ihre Stimme einen milden Klang an, »als ich dich damals in jener Hütte als blühender, hübscher Jüngling so hilflos vor mir sah, da tatest du mir leid. Aber nicht nur leid, ich fühlte den Wunsch in mir, auch einmal Menschenglück zu genießen, anstatt stets zu zerstören. Ja, ich liebte dich und nahte mich dir in menschlicher Gestalt. Ich genoss an deiner Seite Jahre ungetrübten Glücks. Jetzt hast du es selbst zerstört und ich muss zurück in mein kaltes Reich. Und du? Ich gedenke des Glücks, das ich genossen und der armen, dort ruhenden Kinder, denen ich neben der Mutter nicht auch den Vater rauben will. Mögest du drum leben, bleibe den Kindern ein guter Vater und suche dadurch ein heutiges Unrecht zu sühnen.« Damit drückte sie ihm einen Kuss auf die Stirn, der obgleich als kalt wie Feuer brannte. Die Tür sprang auf, ein wirbelnder Schneeschauer durchtobte das Haus und dann führte Yuki Onna den Mann einsam zurücklassend. Von diesem Tage an blieb er, der sonst stets heiter und guter Dinge war, ernst und kein fröhliches Wort kam mehr über seine Lippen. Er lebte nur seinen Kindern, zog sie zu tüchtigen, braven Menschen auf, und als nach vielen Jahren wieder einmal ein Schneesturm brauste, nahm dieser die Seele des Mannes mit und führte sie seiner Yuki Onna zu. Die Leute aber sagten, als sie ihn am Morgen tot fanden, er sei erfroren. Der weiße Fuchs. Vor vielen Jahren jagte einmal im Walde von Shimoda der Sohn eines Fürsten. Er hatte das seltene Glück, einen schneeweißen Fuchs weiblichen Geschlechts zu fangen. Er wollte das Tier töten, als Yasuna, der Sohn eines Tempelaufsehers, der sich an der Jagd beteiligte, bat, es ihm zu schenken, weil er wusste, dass solche Füchse mit weißem Fell Zauberkräfte besitzen, mehrere tausend Jahre alt werden und sich in jede beliebige Gestalt verwandeln könne. Aber der Sohn des Fürsten wollte das schöne Fell des Tieres für sich haben, schlug Yasuna die Bitte ab und befahl seinen Leuten, die Füchsin zu töten. Yasuna aber bemächtigte sich dieser mit Gewalt, indem er mit dem Jäger kämpfte, und obgleich aus vielen Wunden blutend, konnte er doch mit dem Tiere flüchten. Nachdem er eine Weile gelaufen war, brach er erschöpft zusammen. Er musste die Füchsin loslassen, die schnell im Walde verschwand. Seltsamerweise kam plötzlich seine Verlobte Kusunoha daher, die, als sie seine Wunden sah, sie ihm verband und ihn nach Hause geleitete. Yasuna war erstaunt, seine Verlobte bei sich zu sehen, die er bei ihren Eltern, die in der Kumamoto-Provinz weit entfernt von Shimoda wohnten, vermutete und fragte daher, wie es komme, dass sie sich jetzt hier befinde und ihn im Walde gefunden habe. Kusunoha aber antwortete: »Frage mich jetzt nicht, noch ist es nicht Zeit, dir dies zu erklären. Ist es an der Zeit, so wirst du alles erfahren.« Damit beruhigte sich Yasuna, der glücklich war, seine Braut bei sich zu haben. Er zögerte nicht lange, sondern machte einige Tage darauf mit ihr Hochzeit. Einige Jahre lebten beide glücklich und zufrieden, und ein herziger Knabe, den Kusunoha ihm geschenkt hatte, verschönte ihr Glück. Diesen Knaben hatten sie den Namen Dokyo gegeben. Eines Tages war Yasuna im Walde gewesen und kehrte erst spät abends zurück. Als er von seinem Haus ankam, war er nicht wenig überrascht, vor der Tür seine Schwiegereltern mit seiner Frau stehen zu sehen, die sich lebhaft unterhielten. Er trat näher, begrüßte sie und fragte, warum sie nicht in das Haus gingen, sondern vor der Tür ständen. Sein Schwiegervater aber fuhr ihn zornig an, was das heißen solle, dass er sich die ganzen Jahre lang nicht um seine Braut bekümmert habe und jetzt mit einer anderen Weibe zusammenlebe. Yasuna wusste nicht, was er zu solcher Rede sagen sollte und war noch mehr verwundert, als auch seine Braut ihm die gleichen Vorwürfe machte. Er öffnete kurzerhand die Tür des Hauses und lud alle ein, einzutreten. »Wir können uns da drinnen weiter da drüben unterhalten, was eure Vorwürfe bedeuten sollen. Hier auf der Straße ist nicht der Ort dazu«, sagte er und wollte vorangehen, prallte aber zurück, denn im Zimmer saß seine Frau und nähte. Hier draußen stand aber auch seine Frau, die aber behauptete, noch nicht seine Frau zu sein, sondern nur seine Verlobte. Wer war die Richtige? Wer die falsche Kusunoha? Er schloss nun ganz lautlos die Tür, trat zurück und sagte zu seinen Schwiegereltern: »Wartet hier einen Augenblick, ich komme gleich zurück.« Dann trat er in sein Haus, begrüßte seine Frau und sagte ihr: »Deine Eltern sind angekommen, rüste dich, sie zu empfangen. In einer Stunde sind wir wieder hier.« Nachdem die Frau zugesagt hatte, alles aufs Beste zu besorgen, ging Yasuna zu den Schwiegereltern zurück und bat sie, mit ihm einen Spaziergang zu machen. Nach einer Stunde würde er sie in sein Haus führen. Auf dem Weg erzählte ihm die Schwiegereltern, dass das bei ihnen befindliche Mädchen tatsächlich ihre Tochter Kusunoha, seine Braut, sei und dass diese untröstlich darüber, dass Yasuna in der langen Zeit nichts habe von sich hören lassen, ihre Eltern veranlasst habe, die weite Reise mit ihr zu machen. Jetzt angekommen müssten sie zu ihrem großen Betrübnis sehen, dass bereits eine andere Frau im Hause sei. Yasuna erzählte sein Abenteuer und seine glückliche Ehe. Unter diesem Gespräch war die Stunde vergangen, alle kehrten zurück und gingen ins Haus. Aber es war keine Frau zu sehen, nur das Kind lag auf seinem Lager und weinte. Jubelte aber der Kusunoha zu, die den Knaben auf den Arm nahm und mit ihm scherzte. Dann erzählte der Knabe ihr einen sonderbaren Traum, den er gehabt habe, und fragte, was er bedeutete. Er sagte zu Kusunoha: »Vorhin, als ich schlief, sagtest du zu mir, dass du gar kein Mensch, sondern ein verzauberte Füchsin seiest. Der Vater habe dir einmal das Leben gerettet und deshalb habest du menschliche Gestalt angenommen und seist ihm in Gestalt seiner Braut erschienen, um ihm zu danken. Jetzt sei aber die wirkliche Braut gekommen und so müsstest du scheiden. Ich solle dies dem Vater erzählen und ich soll brav und gut werden und bleiben. Ein dummer Traum, nicht wahr?« Alle sahen sich erstaunt an, war doch jetzt das Rätsel geklärt. Die wirkliche Kusunoha blieb nun im Haus als rechtmäßige Gattin Yasunas und erzog den kleinen Dokyo zu einem tüchtigen Menschen, der klug und tapfer wurde. Von der weißen Füchsin hat man nie wieder etwas gehört.
Das Märchen ist nun aus und wir ruhen uns alle aus. Bis zum nächsten Mal bei Rabbit, die Märchensammlung und mehr.